Ja, herzlich willkommen zur Episode 23 des Management 2.0 Podcasts. Ich bin heute zu Gast bei Dr. Josef Hofer-Alfeis in München. Grüß dich, Josef.
Ja, grüß dich, Simon.
Und wir haben uns mal vorgenommen, heute mal den Blick ganz zurück zu machen im Wissensmanagement. Wir werden schauen, ob es die letzten 20 Jahre sind oder gar länger bei dir. Aber zunächst im Podcast ist immer üblich, dass ich so ein bisschen drüber spreche, wie die Leute eigentlich zum Wissensmanagement gekommen sind. Wenn ich mich richtig erinnere, eint uns die Ausbildung. Du bist auch ein Elektroingenieur, glaube ich.
Genau, genau.
Und das ist ja nicht so ganz typisch, der Pfad zum Wissensmanagement. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen, wo du studiert hast und wie dann der Weg sozusagen zum Wissensmanagement war.
Ja, bei meiner Ausbildung ganz am Anfang eine Sache, die ich immer noch gut brauchen kann, sehr schätze. Mit 14 bin ich zu dem hiesigen Elektromeister gegangen und habe gefragt, ob ich bei ihm arbeiten kann. Und dann habe ich jede Ferien da einige Wochen als Elektriker gearbeitet und im Nachhinein gesehen, das Kennenlernen der Arbeitswelt, die Leute dort und vor allem auch, was ein Elektroinstallateur alles können muss, das kann ich heute noch gut brauchen. Dass diese Erfahrung, wenn man sonst so Abitur macht, studiert, irgendwo gleich in die Forschung vielleicht geht, man kriegt das gar nicht so mit, was da sonst noch alles gibt.
Also das war der praktische wertvoll. Umgang mit technischen Systemen.
Ja, und die Umgang mit Handwerkern und wie man gut arbeitet, wie man trickst und so weiter. Also das war sehr interessant, muss ich sagen. Und dann Elektrotechnik studiert, aber sehr bald festgestellt, ich bin nicht der Bastler von irgendwelchen elektrischen Systemen und so weiter, sondern habe mich mehr dann für so interdisziplinären Sachen interessiert. Der Studiengang hieß schon Kybernetik. Mhm. Und da ging es so um selbststeuernde Mechanismen und so weiter.
Das ist die Steuermannslehre, oder die
Kybernetik? Ja, ja. Und Rückkopplungen nutzen und so weiter. Und dann bin ich von da aus zur Promotion und habe dann Mustererkennung immer mehr gemacht, Bildverarbeitung. Aber im Grunde ging es immer wieder um die Frage, wie findet man das irgendwas Bestehenden da heraus, was dahinter steckt sozusagen.
Das war deine Dissertation?
Die Dissertation ging um Mustererkennung und Bildverarbeitung. Und dann habe ich lange an der TU studiert und da nicht studiert, sondern da als wissenschaftlicher Postdoc. Mitarbeiter und Postdoc gearbeitet und in verschiedenen Forschungsprojekten. Im Kern kam schon immer näher dran an die Frage, wo ist das Zentrum von irgendwelchen Dingen, was steckt da im Innersten sozusagen? Und dann kommt man ja aufs Wissen. Ne? Wenn man irgendwie erkennen will, wie der Mensch aus irgendwelchen Mustern Zeichen erkennt und sich daraus Schlüsse zieht, wie geht sowas? Ne? Das waren zum Beispiel Themen da, das Auge und wie es Muster erkennt und so weiter.
Wo sind wir da von der Zeit? In was für einem Jahr war das?
Das war Ende 60er, Ende 70er Jahre. In die 70er Jahre war das, ja. Bis 84 war ich an der TU München und bin dann zu Siemens. Und da ging es eigentlich auch immer wieder um das Thema Wissen rum. Zu Anfang ging es darum, wie kann man aus technischen Zeichnungen CAD-Modelle gewinnen, die Zeichnungen scannen. Teilweise waren das A0-Zeichnungen, wir mussten erstmal einen riesigen Scanner kaufen und so weiter. Und im Grunde das Know-how des Designers, das er da kodifiziert hat, in seine Zeichnungen rausholen und umkodifizieren und so weiter.
Und was für eine Rolle oder was für ein Job hattest du da als erstes?
Ich hatte so ein kleines Forschungsprojekt und sollte das für den ganzen Konzern lösen. Habe dann sehr schnell so eine Art Community gegründet, wer alles daran interessiert ist. Die mussten dann allerdings auch zahlen dafür und dann haben wir da rumgebastelt, jahrelang. Im Ende haben wir es nicht gelöst und ich glaube, dass bis heute nicht tatsächlich ganz gelöst ist. Einmal noch habe ich plötzlich im Internet gesehen, viel später, Overnight Drawing, schicken Sie uns Ihre Zeichnung, in 24 Stunden haben Sie das CAD-Modell. Dann dachte ich, die haben das, dann haben wir es genauer angeschaut und dann waren das irgendwelche Leute in Korea oder in anderen Ländern dort, die das per Hand umgesetzt haben.
Okay.
In CAD-Modelle.
Die parallel das Know-how noch abgegriffen haben.
Ja, ja. Also rekodifiziert haben sozusagen das Wissen da drin. Ja, und dann ging es mehr so um Beratungssysteme, Expertensysteme haben wir damals ja vielfach gesagt, dann da im Berater zum Beispiel gab es bei Siemens 120 Schmierstoffe, die in den Werken im Einsatz waren und ein, zwei Spezialisten, die konnten genau sagen, wenn man das und das machen will mit dem Material und so weiter, dann braucht man den Schmierstoff. Und der wollte was anders machen. Jetzt haben wir schon so ein Leaving Expert Debriefing sozusagen gemacht und versucht, diese ganzen Regeln alle einzufangen. CUSPA hieß das System, Kühlschmierstoffberater. Wurde eingeführt, der Begriff meines Chefs damals, weil es immer teurer wurde und nicht fertig wurde.
Also ein Assistenzsystem quasi.
Ja, ja, das hat Unmenge an Regeln angesammelt und wurde immer komplexer. Das war so ein regelbasiertes System. Und eines Tages kam so ein Berater von außen, oh Schreck, der hat einfach Siemens klargemacht, man braucht eigentlich nur 5 Schmierstoffe und mit den Universalstoffen, mit denen kann man alles machen. Da kann man sich die ganzen Tanks und Sonderregeln alles sparen und wir konnten unseren CUSPA in den Eimer treten. Das war dann eine interessante Erfahrung dabei. Aber im Grunde war es auch schon so eine Art Wissensmanagement. Und dann kam immer mehr drauf, eigentlich geht es wirklich um den Kern, wie managt man das Wissen selber? Was gibt es denn da eigentlich für andere Sachen noch als nicht bloß Expertensysteme, Beratungssysteme? Da an der Stelle, das war so 1990, kam plötzlich ein Herr Otto Laske, Professor vom MIT, nie wieder was von ihm gehört. Und der war in Frankfurt bei einer Expertensystemtagung von der GI.
Gesellschaft für Informatik.
Genau. Und hat da über Knowledge Management geredet. Ganz neuer Begriff. Die meisten Leute waren so Expertensystembauer, die haben nachher gesagt, so ein Umfug, was soll das alles
da? Expertensysteme war ja eher Informatik, künstliche Intelligenz.
So der Bereich. Ja. Aber im Grunde war es ja auch das Wissen von Experten da irgendwo reinpacken.
Ja.
Und der sprach von Wissensflüssen und Speichern und Senken und solchen Sachen. Und mir hat das aber sehr gut gefallen. Und dann bin ich zurück und habe dann in der Firma Siemens da Unruhe zu dem Thema gemacht. Ich hatte allerdings immer einen Vorteil. Ich bin sehr schnell in die Fachkarriere reingekommen, die es ja bei Siemens auch gibt, und war dann auf der Stellung eines leitenden Angestellten, so Abteilungsleiterniveau, und konnte mehr oder weniger meine Themen auch selber treiben. Habe zwar immer einen Chef gehabt, aber die haben oft nicht ganz so genau gewusst, was ich eigentlich mache. Und ab und zu kam ein und sagte, dieses Wissensmanagement, könntest du das nicht anders nennen? Was machen Sie da eigentlich? Und so. Das war so ungefähr die Steuerung, die ich da teilweise vom Management hatte. Aber das war für mich eben viel Freiheit. Und dann konnte ich im Konzern rumsuchen und fand, da gibt es ja jede Menge Leute, die alle schon da rumbohren an diesem Thema. Bin dann schnell von der Informatik-Software-Seite auf den Manfred Langing gestoßen, der von seinen Chefs her immer angehalten wurde, das ganze Knowledge-Flow-Management zu nennen. Ja. Dann haben wir da lang rumgestritten, muss es so heißen, da kann man sich gleich Wissensmanagement nennen und so weiter.
Der war damals in der IT, in der zentralen IT?
Zentrale Informationsforschung, könnte man sagen, da diese Ecke. Und ich war bei der zentralen Forschung für Produktion und Logistik. Zwei Konkurrenzabteilungen. Dann war da schon nicht einfach. Die Chefs haben sich schon beäugt, was wir da zusammen machen. Dann war noch einer von der zentralen Personalseite da, der da gute Sachen reingebracht hat. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass verschiedene Bereiche ja auch schon längst munter unterwegs sind. Zum Beispiel das berühmte IC-Engineering hat sich da schon herausgeentwickelt. Und da war eigentlich der erste wirklich wichtige Schritt, glaube ich, dass so eine Community-Wissensmanagement gegründet wurde. Vielleicht war es überhaupt die erste Community of Practice bei Siemens.
Und ja, wenn du sagst, du warst sozusagen in der Forschung, Produktionslogistik seitig und die IT und Personal eigentlich schon die Kerndisziplinen, die man so braucht, beieinander.
Genau, und HR auch dazu.
HR mit dazu,
dann genau. Dann haben wir eigentlich schon fast alle beieinander, die wichtig sind.
Und das war wann? Früh 90er dann?
Das war früh 90er. Ich glaube, weiß nicht genau, 96 vielleicht, habe ich da mal eingeladen, kamen so 15 Leute und haben wir sehr schnell festgestellt, hochinteressant, was wir alle machen, können wir zusammen. Ein halbes Jahr später treffen wir uns wieder, da kamen schon 50 und ein halbes Jahr später waren es 300. Und in der Zwischenzeit haben wir uns überlegt, wir brauchen irgendwie Geld und wir brauchen Governance sozusagen, wie das damals noch nicht hieß, aber einfach irgendwie ein Durchgriff. Es waren ja auch ganz unterschiedliche Leute dabei, zum Beispiel irgendjemand, der ganz nah am Vorstand war und viele Praktiker, die irgendwo in den Bereichen gearbeitet haben. Also Rang hat gar keine Rolle gespielt. Toll, wie so in einer Community das einfach funktioniert. Und dann gab es bei diesem Treffen der 300, gab es wirklich die... Also eine Art Volksaufstandsbewegung, wir müssen jetzt was machen, wir müssen zum Vorstand gehen. Wer geht hin? Wer sozusagen ist der Bauernführer mit der weißen Fahne?
War das deutschsprachig oder war das international auch schon?
Ich glaube, das war schon international, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Waren sicher, ja, da waren wahrscheinlich schon ein paar Englisch sprechende auch dabei. Auf jeden Fall gab es am Schluss ein kleines Trüppchen, da war ich auch dabei. Und dann sind wir zum Vorstand marschiert, hatten das Glück, dass der Personalvorstand gleichzeitig auch der Chef von der zentralen IT war, was ja auch ungewöhnlich ist. Aber dann hatte der schon wieder zwei der wichtigsten Beine sozusagen beieinander, Personal und Information. Und der hat dann alle eingeladen, die da eine Rolle spielen. Ja, das war wirklich ein tolles Treffen.
Also hat ein offenes Ohr für das Thema.
Hat ein offenes Ohr gehabt, hat uns unterstützt und hat dann eben den Forschungschef und den Kommunikationschef und Strategiechef und alle, die da im Vorstand irgendwie mit Wissen zu tun haben, kamen da zusammen und saßen da. Eine Veranstaltung, die ich nicht vergessen werde, weil die Temperatur war so bei minus 20 Grad, wie wir da reinkamen und die haben vom Gesicht abgelesen, dass die gesagt haben, das haben wir nicht erfunden, was wollen die da? Ne?
Not invented here.
Ja, und, aber er, der Herr Pribilla hieß der Vorstand, der hat das auch schön moderiert und es ging weiter. Wieder ein Treffen und ein drittes Treffen und irgendwann hieß es plötzlich, wir kriegen Geld und wir kriegen Personen. Und dann gab es ein Corporate Knowledge Management, erst mit 3 und dann am Schluss mit 10 Leuten. Und man konnte 5 Jahre bei Siemens kräftig arbeiten.
Und das war dann Mitte, Ende der 90er?
Das war 2000, glaube ich, oder 1999, 2000 ging das los und da hat bis 2004 gehalten. Und da wurden zum Beispiel die Communities of Practice wirklich aufgesetzt und hießen da Knowledge Communities, ja, war immer, auch immer die Begriffsbefindung war immer ein Thema. Und dann kam auch aus dem ICN ShareNet, hat man gesehen, dass das eigentlich eine gute Sache ist, dass man eine Siemens-weite Plattform braucht. Dann wurde OpenText Live Link ausgeguckt.
Mhm. ICN war ja die Informations- und Communication Networks-Bereich, also es war erstmal nur für einen Teil von Siemens.
Ja. Und dann wurde ihm gesagt, für ganz Siemens, nachdem ja lauter so Inseln entstanden sind, und das war ja auch damals ein Grund für den Vorstand, dass er plötzlich zugestimmt hat, weil ihm aus den Bereichen und aus den Ländern gezeigt wurde, was alles schon gibt und dass alles nicht zusammenpasst. Jeder macht irgendwas. Ne? Da muss irgendeine zusammenführende, integrierende Funktion her. Und da wurde dieses OpenText Live Link ausgeguckt. Mein Kollege Peter Fieser hat da hauptsächlich geschoben. Den habe ich ja nicht beneidet. Das war ein halbes Jahr Kampf. Telefone haben geklingelt noch und noch. Die Leute haben sich beschwert, wieso muss ihre Lösung jetzt zurücktreten? Sie möchten ihr das weitermachen und so weiter. Also so eine Standardisierung in so einem großen Konzern ist ja eine Mammutleistung. Ne? Aber es kam dazu und hat sich bewährt und auf dem sind dann später andere wieder draufgebaut worden und werden es weiterentwickelt. Oder
in die Richtung. Rolle von diesem ShareNet war quasi, was man heute so als Collaboration-Plattform bezeichnen würde?
Also in erster Linie mal ein riesiges Dokumentenspeichersystem, aber schon mit vielen Möglichkeiten. Wer was rausnimmt, kann das sperren und kann mit anderen zusammenarbeiten und so weiter, kamen diese Sachen rein. Dann gab es eine Community-Gründungsmöglichkeit und Community-Funktionen und so weiter. Und Informationen, Benachrichtigungen, was da alles neu reinkommt und so weiter. Man konnte sich das alles schön customizing. Also war schon eine gute Sache eigentlich. Und ist gewaltig angeschwollen, sehr schnell. Man hat gesehen, es wird gebraucht. Und dann war es natürlich noch ein wesentliches Thema von diesem zentralen Wissensmanagement, dass das Thema, das ja so in alle Richtungen ausflattert, eingefangen wurde und immer wieder versucht wurde, da einen Rahmen, ein Werk zu finden und das soziotechnische Wissensmanagementsystem sozusagen zu finden, auf dem man sich einigen konnte. Wie steuert man, wie plant man das Wissen? Da kam der Wissensstrategieprozess rein, den die Firma Zibit, die uns damals beraten hat, mitgebracht hat. Das Messen im Wissensmanagement, das war ja eine lange Zeit ein schwieriges Thema, was ist denn da zu machen und so weiter. Also diese ganzen Arbeiten, da denke ich, hat dieses Team, da haben wir da, glaube ich, einiges auf den Weg gebracht und hingestellt und dafür gesorgt, dass einigermaßen einheitliches Denken da war.
Das heißt, diese zentrale Abteilung hat so ganz konkrete Projekte gemacht, wie jetzt OpenText-Konsolidierung, Einführung, aber auch so Definitionen, was ist eigentlich Wissensmanagement, das soziotechnische Modell, also soziale Seite mit Rollen, aber eben auch die technische, die organisatorische Seite.
Genau. Und alle halben Jahr gab es dieses Community-Meeting, da hat man wieder gesehen, wo überall Leute was machen und da konnte man das wieder einfangen sozusagen und gemeinsam diskutieren. Und einmal im Jahr gab es ein richtig großes Meeting mit Konferenz und externen Gästen und so weiter. Ja, das war so richtig die Hochzeit. Dann ist leider der Herr Pribilla plötzlich verstorben, sehr schnell krank geworden. Ein neuer Vorstand kam und wie das so ist mit neuen Vorständen, die sagen gleich mal, ich richte das Haus völlig neu ein. Wissensmanagement, was soll das denn? Kommt weg, dafür machen wir Prozessmanagement. War damals vernachlässigt worden, gebe ich zu, aber es ist ja eigentlich zum fast 80% Prozessmanagement ist Wissensmanagement. Das Management vom operativen Wissen, ne? Und das Kodifizieren in Prozessmodelle und so weiter und das Lernen draus und die Best Practices und alles, was da dran hängt.
War das die Zeit, wo sozusagen dieses Siemens-Prozesshaus dann kam?
Genau. Ja. Das war eine gewaltige Anstrengung. Das ganze Haus alle Routinen, Prozesse einfangen, in Strukturen packen, in die Strukturen in große Kisten, was gehört wo rein und so weiter. Und wie kann man das überhaupt beschreiben? Wer ist denn da verantwortlich? Dann gab es so Prozessverantwortliche.
Das war dann schon nach 2004, aber dann Wenn wir nochmal über die Zeit ein bisschen sprechen, also du hast jetzt erwähnt, Wissensstrategieprozess war eins, was ihr gemacht habt, Communities of Practice.
Genau, das war eine wichtige Initiative.
KMMM erinnere ich mich noch, das ist das Reifegradmodell, war das?
Das war ein Teil von Messen und Steuern und so weiter.
Vielleicht Communities und diesen Wissensstrategieprozess. Wenn du da ein bisschen erzählst über den methodischen Teil, also wie habt ihr das angepackt? Was waren für euch Communities of Practice? Wie und wer waren Community Manager? Welche Communities gab es? Habt ihr die unterstützt? War das komplett selbst organisiert?
Ja, das wie sich es heute auch immer noch widerspiegelt, diese Changieren zwischen völlig selbstorganisiert, Grassroot sozusagen und irgendwie eingesetzt, vielleicht sogar mit Ressourcen und Möglichkeiten, Management, Betreuung, könnte man sagen. Dazwischen drin gab es alles Mögliche und das ist überhaupt eine Organisationsform neben den üblichen hierarchischen und Teamstrukturen, weil es ja eine dritte Form gibt. Das war ja schon Revolution eigentlich. Und eine Reihe von fast allen Managern war das nicht geheuer, weil sie da meistens gar nicht drin waren. Da waren ja die Experten unter sich. Und da kann ich mich auch noch an eine Veranstaltung erinnern, da hat so ein ganz straffer Manager, der E-Commerce wurde da ganz groß geschrieben, beim Flughafen draußen hat Siemens ein Riesengebäude hingestellt und dann hat so ein straffer Manager da eingeladen, E-Commerce und Logistik, glaube ich, war das Thema, alle möglichen Experten. Im Grunde war das eine Gründung einer Community, was könnte man Logistik und E-Commerce zusammen machen. Und die haben sich da versammelt, ich war auch dabei. Und dann kommt der rein, wie es sich so gehört, etwas zu spät, Tür aufreißen und so weiter, meine Herren und so fort. Und dann hat er sofort gesagt, in 30 Tagen erwarte ich von Ihnen das und das und 60 Tagen. Und die haben da geschaut und gesagt, sind Sie unser Chef? Entschuldigung, wir wollen uns hier austauschen, wir brauchen keinen Zeitplan oder was. Ja. Und dann musste der es kapieren, eine Community ist nicht einfach eine Abteilung, die er da aufmacht. Und der Pläne geben kann. Ne?
Also sozusagen Community bei euch im Ansatz war auch, die Community sucht sich ihre Ziele selber, die kann ja nicht von außen überstülpen. Ja.
Nee. Und lebt vor allem davon, dass sie sich hier austauschen will, dass sie voneinander lernen wollen und dass sie natürlich manchmal sehen, da müssen wir uns jetzt mal hinsetzen und was gemeinsam weitertreiben, aber das ist eigentlich schon eher seltener. Meistens ist es so, Erfahrungsaustausch treffen, auch Fragen beantworten, die Frage-Antwort-Foren sind für mich ganz wichtige Funktionen von jeder Community. So die Mischung zwischen Treffen und Online und Face-to-Face-Meetings und so weiter. Also da haben wir auch eine Menge gelernt. Ne? Und dann hat sich schon langsam so dieses Netzwerken etabliert und zuletzt, was ich so mitgekriegt habe, wurden ja auch noch weitere schöne Systeme da installiert und fürs Knowledge Networking, das ist eine Richtung, die der Herr Hess von Österreich her auch betrieben hat. Technoweb, ja. Da wurde dann eher die Möglichkeit aufgemacht, dass jeder, der jetzt meint, sein Thema ist wichtig, Leute sammeln konnte und dieses schnelle Entstehen von schnellen, agilen Communities, einige hundert bis tausend, die da entstanden sind, ja, das waren schöne Sachen. Aber dass eine Organisation begreift, die bestehenden Strukturen reichen nicht mehr, wir müssen was Neues machen, weil quer rüber so viele Verbindungen laufen und da so viel Nutzen drin steckt, wenn wir quer zu den bestehenden Strukturen da Wissen fließen lassen, das hat das derweil gedauert. Ne?
Und den Knowledge Strategy Process, ich erinnere mich an Papier, das du mit dem Rob zusammengeschrieben hast, das hat er, glaube ich, den Untertitel An Instrument for Managers and Business Owners.
Ja, da haben wir eben, das war ja etwas, was ich immer wieder gesehen habe, dieses Anschieben von Wissensmanagement-Lösungen von unten ran. Da kommt irgendjemand und sagt bei uns, klappt das und das nicht, wir brauchen das und das. Und da wird irgendwas eingeführt, aber nicht richtig von oben anerkannt, nicht richtig gefördert. Es hängt so in der Luft. Ne?
Also würdest du sagen, eher so diese operative und technische Seite der Information, das Informationsablegen, aber gar nicht die strategische Seite, welches Wissen ist eigentlich relevant, um welches muss ich mich besonders kümmern?
Genau. Was braucht von der Seite des Managements, was braucht ein Manager von seiner geschäftsstrategischen Sicht vom Wissensmanagement? Da war immer die schwierige Lücke. Da musste man immer wieder beweisen, vorstellen, wir machen was Nützliches. Wieso sind die nicht selber gekommen und haben gesagt, wir brauchen das. Ne? Das hat mich da immer beschäftigt. Und dann habe ich den Rob getroffen und zufällig gesehen, dass der hat da eigentlich was Schönes. Dann haben wir das auf Siemens-Verhältnisse angepasst. Und im Kern ist es ein Tages-Workshop des Management-Teams. Und zwar nur, wenn der Leiter von dieser ganzen Organisation, in dem Wissensmanagement da gemacht werden soll, wirklich dabei ist. Sonst hat es schon gar keinen Sinn. Und dann haben die sich überlegt, welche Wissensgebiete es brauchen wir einfach jetzt gerade sowieso, weil wir da unser Geschäft drauf fußen und weil wir es morgen ändern wollen in eine bestimmte Richtung. Und was heißt in diesen Wissensgebieten, wie wir da aufgestellt sind, welche Qualität hat das Wissen, was wir haben, wie können wir uns besser vernetzen, wie können wir es besser verteilen, nach kodifizieren. Also diese ganzen Fragen, schon langsam ist sozusagen der Manager von der strategischen Sicht, was brauche ich fürs Geschäft, welches Wissen brauche ich, welche Qualität hat das, was könnte jetzt eigentlich Wissensmanagement machen. Da ist er am Schluss rausgekommen und dann haben die Leute, wenn wir solche Workshops gemacht haben, auch wirklich gesagt, und das möchten wir jetzt haben, wo ist denn das eigentlich? Warum ist denn das nicht passiert? Und da kamen ja auch manchmal interessante Diskussionen zum Vorschein, dass da diese verschiedenen Support-Funktionen, die alle mitmischen beim Wissensmanagement, ihre fragmentierten Lösungen vorgestellt haben. HR macht da irgendein Training, Qualität, hat da eine Plattform eingerichtet, wo eigentlich das Training genau dazu passt, aber wissen gar nicht, dass die anderen das machen. Dass da dieses Management-Team das öfter mal teilweise fast wütend sagte, wieso arbeitet ihr nicht zusammen? Das sind ja lauter Bausteine, die eigentlich zusammengehören. Jetzt unter der Wissenssicht. Ne?
Und erst aus der Vogelperspektive wird das dann sichtbar, die Inseln.
Und da sind dann, denke ich schon, ist dieses Interdisziplinäre klarer geworden. Und mir ist es auch klarer geworden, dass das Wissensmanagement im Kern eigentlich den Nutzen bringt, weil es die ganzen Support-Disziplinen, die bisher alle so auf den Fragmenten arbeiten, zusammenbringt.
Ich habe da, glaube ich, mal einen Foliensatz gehabt, wo ihr mit dem Bild des Dirigenten oder Orchestrators gearbeitet habt. Oder war es ein Küchenchef? Also irgendwie so eine Metapher für dieses Wissensmanagement als Orchestrierungsfunktion.
Ja, aber das ist eine sehr schwierige Rolle. Denn in den Unternehmen sind ja die Supportfunktionen eh schon, kosten was und müssen sich ständig selber rechtfertigen. Und dass ein Projekt von zwei Supportfunktionen gleichzeitig gemacht wird, ist ganz selten. Da müssten sie ja beide auftreten und um Geld bitten. Darum machen die immer ihre Sachen möglichst allein und informieren sich vielleicht ein bisschen rechts und links. Es ist schon viel, aber am liebsten machen sie es allein. Und jetzt kommt einer und sagt, ihr müsstet da an einem Tisch sitzen, wir müssten das alle zusammen machen. Schwierig. Und das geht in der Hierarchiestruktur bis rauf. Ich glaube, dass bei Siemens heute noch ein Vorstand fürs Personal zuständig ist und einer ist mehr für Information und der dritte mehr für Organisation, sprich Vernetzung, Communities. Und schon haben wir die drei wesentlichen Wissenssäulen auseinandergebrochen. Drei Vorstände, drei Supportfunktionen, die von denen abhängen, darunter hängen und die sollen zusammenarbeiten.
Das vielleicht mit dem Wissen so ein bisschen wie mit Digitalisierung im Moment, das sieht man in der Politik ja auch. Man weiß nicht so recht, ist der Wirtschaftsminister dafür zuständig oder der Infrastrukturminister?
Diese Querthemen, die sind verdammt schwer immer. Ne? Und darum ist auch dieser Stuhl des Chief Knowledge Officers oder wie er immer heißt, ein heißer Stuhl. Ne? Der ist vorübergehend mal gelingt, es den einzurichten und dann ein paar Jahre später wieder gekippt. Ne? Wir haben es ja bei Siemens auch gesehen. Ich habe dann da mich auf die Prozessseite geschlagen und dann mir doch überlegt, wie könnte man jetzt da in diese Prozesse des Wissensmanagements wieder reinbringen. Und das freut mich heute noch, dass ich da den Prozess des Management des intellektuellen Vermögens in diesen verschiedenen Prozess-Owner-Gremien und so weiter durchgeboxt habe und mit den Vertretern dazu, die da mitgeholfen haben natürlich. Und plötzlich war Wissensmanagement und Patentmanagement, Standardisierung und Innovationsmanagement beieinander unter einem Dach, wunderbar, unter diesem Prozess des intellektuellen Vermögens.
Also nicht organisatorisch, sondern als Beteiligte in dem
Prozess. Als Prozessverantwortliche für die Tätigkeiten da drin, für die Routinen und Prozesse. Ich habe dann noch mit der Community Wissensmanagement an den Wissensmanagement-Prozessen gearbeitet. Wie kann man denn die strukturieren? Ich habe viel gelernt aus dieser Prozesshausarbeit, die ja unheimliche Strukturierungsarbeit ist und dann immer wieder Rollen und Leute, die sich um diese Bereiche kümmern und diese Erfahrungen mit den Prozessen wieder einfangen, wieder ins Prozesshaus bringen, war schon eine tolle Sache eigentlich, muss ich sagen. Leider hat es irgendwann wahrscheinlich doch auch wieder zu starken, starren Charakter möglicherweise gekriegt, weil es ist dann später bei Siemens wieder in den Hintergrund gewandert.
Prozesshausaktivitäten
insgesamt. Es gibt da noch was, aber so wie damals plötzlich quer durch das ganze Unternehmen gemeinsam an diesen Prozessgruppen zu arbeiten und die wirklich zu optimieren, das glaube ich ist weitgehend wieder verschwunden. Diese Arbeiten, das hat mir sehr geholfen, konnte ich auch später dann für meine eigenen Beratungsprojekte gut brauchen. Ich habe dann schon, war ja dann schon im Verhandeln auch zum Ausstieg aus der Firma und ging es dann rüber in das Beratungsgeschäft. Aber eine Sache war noch bei Siemens eine interessante Tätigkeit, nämlich das Benchmarking mit anderen Firmen. Und da gab es von Anfang an mit Intel zum Beispiel eine sehr schöne Zusammenarbeit, wo wir viel gelernt haben und uns ausgetauscht haben zu deren und unserem Wissensmanagement-Ansatz. Und später habe ich mich um diese Make- und APQC-Benchmarks gekümmert. Habe auch mal später angeschaut, wie Siemens im Außenbild sozusagen gestiegen ist. Da gab es ja diese Make-Rankings immer. Und da konnte man genau sehen, wie das Corporate Knowledge Management eingerichtet wurde. Dann wurde Siemens immer weiter nach vorne getrieben zum Höhepunkt, wo man in Europa Platz 1 und weltweit auch mal ziemlich weit vorne. Kaum war das Corporate Wissensmanagement eingestampft, ging es da auch rapide zurück und Siemens ist weit rausgefallen wieder. Ne? Also dieser Make-Indikator ist doch ganz schön sensibel für solche Sachen. Ne?
So ein Delphi-Prozess, glaube ich, wo Experten sozusagen drüber sprechen, was in ihrer Wahrnehmung die Most Admired Knowledge Enterprises sind.
Ja, aber sehr einfach eigentlich, sehr einfach strukturiert, 8 Fragen. Und man kann über 3 Firmen nennen. Eine darf die eigene sein. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie zuletzt nicht sogar das rausgenommen haben, aber man konnte immer sich selber nennen. Gut, das hat jeder gerne gemacht. Aber dann musste man 2 andere nennen. Wer sind da noch sehr gut? Und auf dem hat eigentlich der Gewinn gepfußt, dass da plötzlich die reinkamen, die aus der Sicht von Leuten, die selber tief drin waren, auch sehr gut waren. Vorne, ne? Und das war die Information eigentlich, die da drin steckte. Ja.
Da sind wir wahrscheinlich so Mitte 2000er Jahre zeitlich.
Ja.
Wenn wir da nochmal jetzt über die 10 Jahre schauen, Mitte 90er bis Mitte 2000, wird sich denn in deiner Wahrnehmung außerhalb von Siemens die Wissensmanagement-Welt entwickelt? Also irgendwann kam die Notec ja mal in Deutschland. Wimip, weiß ich, warst du seit früher Zeit aktiv, aber auch international. Also wie hat sich das dargestellt?
Das Wimip, diese Community der Wissensmanagement in der Praxis heißt es ja, die gab es seit 97, die ist aus einem Förderprojekt rausgekommen, das ich damals koordiniert habe, Geschäftsprozess, Modellierung, integrierte Prozesse und Produktmodelle. Und das war eigentlich für mich eine ganz wesentliche Lernmöglichkeit, was machen die anderen? Da waren ja viele Firmen drin und sind auch heute noch viele drin und die Treffen sind von einer höchst erfreulichen Offenheit. Und da konnte man immer lernen, was passiert bei den anderen, was geht da voran.
Gibt es bis heute noch.
Ne? Ja, gibt es bis heute noch. Die hatten jetzt ihr 36. Treffen im Frankfurter Flughafen, Fraport. Und da war ich das erste Mal nicht dabei. Ich bin im Moderatorenteam etwas in den Hintergrund gegangen. Hab gesehen, kann man vorstellen, wie es jemand geht, der eine kleine Firma übergibt. Das war ein langer Prozess, bis endlich da ich sozusagen mich rausziehen konnte. Aber meine Kollegen machen das jetzt gut. Da kann ich jetzt zuschauen und ab und zu mal in den Foren mitmischen und erinnere mich dann immer wieder dran, wie es in anderen Foren manchmal hieß, dieser Alte, der mit seinen alten Geschichten immer kommt. Und da werde ich mich auch entsprechend zurückhalten und nicht reinpreschen, sondern wirklich gute Beiträge bringen. Aber das war ganz wesentlich, um zu schauen, was machen die anderen. Diese Benchmarking-Aktivitäten natürlich weltweit. Und durch die Vorlesungen habe ich natürlich immer geschaut, was macht eigentlich die Forschung da. Leider ist hier weiterhin eine ziemlich zerrüttete Landschaft da. Jeder macht so irgendeine Vorlesung, macht sein eigenes Framework und ein gemeinsames Haus, theoretisches Haus des Wissensmanagements sozusagen, ist verdammt da, schwer. Ne? Ich meine, du erinnerst dich an unseren Versuch mit dem
Glossar.
Das war schon eine gute Sache und die 6 Communities haben sich da wirklich bemüht. Wir haben gekämpft, Interessanterweise hatten wir am Schluss 50 Definitionen und vielleicht 6 waren zwiespältig, nicht geklärt. Und das waren genau die Kern.
Inklusive der Wissensdefinition.
Wissensmanagement, Wissensmanagementsystem, Wissensmanagementprozesse. Genau da waren wir dann wieder im Treibsand drin. Ne?
Würdest du sagen, das ist nicht leistbar, weil es sozusagen keinen Standard-Wissensmanagement-Ansatz geben kann, sondern der immer individuell ist? Oder ist es einfach, ist die Zeit noch nicht reif, ist Wissensmanagement noch zu jung im Vergleich zu, weiß nicht, im Projektmanagement oder im Qualitätsmanagement? Gibt es ja mittlerweile solche standardisierten Modelle.
Ich glaube, Qualitätsmanagement ist da ein gutes Beispiel. Die haben ja auch lange gekämpft und haben sich manchmal auch verstiegen. Und dann kam ein Total-Quality-Thema und dann schon langsam hat es keiner mehr recht verstanden, der nicht da tief drin war. Aber ich glaube, die haben einiges mehr. Die haben ja auch weltweite Standards dann geschafft. Und so eine Standardarbeit, die zwingt einen ja vieles einzutüten. Aber Qualität ist vielleicht ein bisschen einfacher zu definieren. Beim Wissensmanagement ist der größte Schwachpunkt, dass das Wissen, wenn man das im Namen nimmt, als Oberbegriff genommen wird für viele Dinge, die zum Beispiel einmal gelerntes Wissen, Schulbildung und solche Sachen betreffen, oder erarbeitetes Wissen, Erfahrung und Berufserkenntnisse und so weiter. Kompetenz fasst dann schon wieder diese beiden zusammen, vielleicht auch noch mit Funktion. Dann kommt die Weisheit, die dann den großen Überblick dahinter und solche Dinge zusammenzieht. Dann gibt es das dokumentierte Wissen, das von der Information schon gar nicht mehr unterscheidbar ist. Und das vernetzte Wissen zwischen in Gruppen, Gruppenfähigkeiten, die ganzen Inhalte, die Gruppen dann vorantreiben. Ein Kernproblem auch noch vom Deutschen, dass Wissen und Wissen zwei Dinge sind, einmal als Tätigkeit und einmal als Substantiv.
Einmal groß geschrieben, einmal klein, genau, so wie das, Knowledge und Knowing.
Genau, dass ein in einem Buch, in einem Fachbuch Wissen stecken könnte und das Befähigung zum Handeln liefert, kann man sich nur vorstellen, dass ein Fachbuch sowas weiß als Tätigkeit, da hat man dann schon Verständnisschwierigkeiten. Und genau dieses, dass wir sagen, jetzt machen wir Wissensmanagement und mit dem Namen Wissen meinen wir die ganzen anderen Sachen, die teilweise so nebeneinander stehen, Information, Erfahrung, Wissen und so weiter, die andere aus ihrem Blickwinkel wieder schön getrennt haben wollen. Das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt. Die Stärke liegt ja drin, das zusammenzubringen, aber die begriffliche Verarbeitung, da gibt es nach wie vor noch keine Lösung so richtig. Ne? Und auch alle Versuche, nennen wir es doch anders, dass diese Diskussion...
Es gab noch keine so richtig zündende Idee. Ja?
Sie führt nicht weiter. Gell? Ich meine, so was ihr versucht zu sagen, Wissensmanagement hilft, die lernende Organisation zum Laufen zu bringen, das ist schon ganz kompakt, das passt schon ganz gut zusammen. Und so könnte man vielleicht auch gerade immer das Lernen, das sie ja immer ganz gerne vom Wissen abtrennt, sofort, wenn man mit HR-Leuten redet, versuchen die ganz schnell ihren Kram zu ziehen und sagen, hier ist Lernen, Training und da habt ihr euer Wissen und so weiter. Und schon ist man wieder auseinander.
Die sind schnell im Klassenraum und in den Frontalschulungen oder E-Learning.
Also und da meine ich, da ist noch was zu machen. Ne? Ja. Das wird noch dauern.
Aber du würdest sagen, es besteht Hoffnung, dass man da irgendwo hinkommt. Das ist nicht so, dass man sagt...
Ich glaube schon. Ja. Da wird einfach dran weitergearbeitet werden müssen. Jetzt haben wir vielleicht gerade mal ein bisschen eine Delle, die man so feststellen muss. Das sieht man auch an den Foren, dass da zurzeit einige Foren, die lange Zeit fachlich interessant waren, ziemlich abflachen. Bei den Xing-Foren braucht man fast gar nicht mehr reinschauen. Da habe ich neulich mal gemeldet, weil jemand irgendeine politische Diskussion da drin angefangen hat. Was tut das da drin? Ne? Aber da schaut schlecht aus. Bei den LinkedIn-Foren, da gibt es ein paar, die sind weiterhin für mich als Weiterbildungsplattform interessant. Da gibt es ein paar, die sehr schön laufen und wo immer wieder gute Fragen kommen. Und wo ich auch festgestellt habe, selber aus Projekten interessante Fragestellungen, wo ich jetzt mich selber nicht so sicher fühle, stellt man es da rein. Man kriegt tolle Impulse. Ja, richtig, und zwar weltweit. Ja. Also und da weiß ich schon, bei ein paar Leuten, wenn die antworten, dann wird es interessant. Und dann schaue ich da rein. Da geht es noch gut. Und
weltweit ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ich meine, der Deutschland oder der deutschsprachige Raum ist so groß, glaube ich, dass die Community oft neigt, da in diesem Raum auch zu bleiben. Also ich stelle irgendwie fest, dass auf internationalen Konferenzen man ganz selten Leute hier aus Deutschland trifft. Aber wenn ihr sagt, ihr habt euch mit Intel gemessen, wart im APQC, habt ihr da bestimmt viel mitbekommen. Was waren da so die spannendsten Veranstaltungen, Konferenzen, Communities oder auch Player? Also.
Ja, IBM zum Beispiel kam natürlich immer wieder da ins Spiel und bei die APQC-Gewinner, wenn man da unter den ersten 5 war, dann war es immer hochinteressant, was da die anderen da so machen. Und da kamen oft natürlich Beratungsunternehmen, die sind ja heute noch denke ich, dass Wissen verkaufen und Wissen erzeugen ist ihr Geschäft. Die sind ja direkt Wissenserzeugungsfirmen. Die waren natürlich da immer mit stark vertreten und da sind immer noch gut vertreten da drin. Und viele Konzerne, die das sehr lange und sehr stabil machen. Also wer mir da sehr gut gefällt, ist Continental, muss ich sagen. Hatte ich auch selber das Glück, ein paar Projekte mit denen zu machen, die sowohl eine Wissensmanagement-Truppe haben, die sozusagen das Standard-Wissensmanagement vorantreiben, die irgendwann die Lesson-Learned-Organisation aufgebaut haben, die schon zwar ein bisschen ein Eigenleben führt, aber das Beste ist, was ich da kenne
also weltweit. Lernen aus Prozessen quasi.
Ja, sehr gut. Die auch viele Rollen wirklich etabliert haben. Das ist ja oft der schwerste Schritt. Erst sowas mal aufbauen, Lessons lernen, sammeln, Datenbank weiter, ist schnell gemacht. Aber dass jemand das anschaut, prüft, zertifiziert, weiterreicht und sorgt dafür, dass das eingesetzt wird, das sind ja jetzt plötzlich menschliche Anstrengungen, die quer durch die ganze Firma gehen. Und da so Organisationen mit 50 und noch mehr Lessons Learned Managern aufzubauen, das ist ja nicht vom Pappe. Ne? Und dann bei den sozialen Medien haben sie auch schöne Sachen nachgezogen und aufgebaut. Und was mir da gut gefällt und was wir zusammen gemacht haben, ist Fachkarriere und Wissensmanagement beieinander zu halten. Und zwar aus der Geschäftsstrategie Wissensfelder definieren. Jetzt sind wir bei der Wissensstrategie, die dafür zu benutzen. Und in diesen Wissensfeldern die Kerntreiber und die Kerndokumente und so weiter erfassen. Und dann von der Ebene aus zu fragen, welche sind so wichtig, dass wir da einen Fachkarriereposten drin haben müssen. Und nicht umgekehrt, wie es oft passiert, wir haben irgendwelche ehrenwerte Leute, in denen sollten wir jetzt mal...
Bräuchten ein Pöstchen.
Ja. Und das haben wir gemacht und wurden auch mit Managern ausgerauft, welche Wissensgebiete sollen jetzt da wirklich fachkarrieremäßig eingebaut werden, bestückt werden sozusagen. Und dann war 2 Jahre Ruhe und das gefällt mir bei denen so gut. Bei anderen Firmen weiß man dann, wahrscheinlich ist wieder eingeschlafen. Kommen die nach 2 Jahren wieder und sagen, jetzt machen wir weiter. Jetzt wollen wir hier auch wirklich mal für unsere Fachleute, die wir benannt haben, ein Wissensmanagement-Seminar haben. Mhm. Das haben sich die gewünscht, ne? War erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Eine der interessantesten Veranstaltungen für mich, mit so Top-Experten zu reden, was brauchen die an Wissensmanagement und was nützt denen und so weiter. War sehr interessante Veranstaltung, muss ich sagen. Vielleicht vorher noch zu dem Thema, was da alles unter dem Begriff Wissen reinläuft. Ich denke, ein Forschungsthema, was noch ganz wenig richtig gepackt ist, ist das vernetzte Wissen, der große Wissenskörper, der jetzt da zwischen Köpfen oder über Köpfe hinweg und deren ganzen Dokumenten liegt. Ne? Das ist ja ein viel größeres Gebilde. Das muss man auch managen, wird auch gemanagt, sonst könnten Firmen keine komplexen Prozesse, Produkte, das weiß keiner allein. Das wissen viele und fügen es ineinander und arbeiten zusammen und dann kommt das raus. Ne? Das, wie managt man das, wie stellt man das überhaupt dar und was macht man da an der Stelle? Das ist für mich ein faszinierendes Thema und ich denke, da muss sicher noch einiges passieren und einiges gemacht werden. Zum Beispiel jetzt gerade mit diesen Panama Papers. Fasziniert mich da, 400 Journalisten arbeiten über 11 Millionen Dokumente. Das, was die zusammen wissen, jetzt mit den Dokumenten zusammen, das ist der große Körper. Ne? Ja. Und der eigentlich jetzt in der Welt eine ganze Menge bewegt und jetzt immer wieder zugeschnitten wird und aufgeteilt und segmentiert, aber er muss ja auch zusammengehalten werden. Also das sind...
Eigentlich das, was ein einzelnes Hirn leistet, auf eine größere Gruppe von Personen übertragen.
Ja, genau. Praktisch die 3 Bausteine, wo das Wissen immer drin hängt, dem einzelnen Menschen, die Gruppe, die was zusammen macht und die Informationen, die sie da verwenden. Und die 3 Teile, die 3 Säulen zusammenzubringen und wirklich gemeinsam zu optimieren, ich denke, das ist der Kern der Wissensmanagementarbeit. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass sich die Firmen so hart tun, weil genau diese 3 Sachen selten unter einem Dach sind, ne? In der Firma.
Es gab ja mal so einige Ansätze, wo man versucht hat, so Dinge wie soziale Netzwerkanalyse im Wissensmanagement einzusetzen, aber das sind ganz, ganz Ausnahmefälle.
Ja.
Also ich glaube, erst jetzt mit sozialen Medien kam das Thema Vernetzung wieder mehr, aber da gehen viele davon aus, das passiert alles von ganz alleine und selbst organisiert. Und so diese steuernden, analysierenden Komponenten ist noch sehr wenig zu sehen aktuell.
Ja, ein Kreis, den ich sehr gerne verfolge, ist das Wissensmanagement für die Entwicklungsorganisationen. Ja, genau. Und da taucht es immer wieder auf, weil die ja natürlich auch weltweit und über viele Organisationen zerstreut sind und natürlich schon ab und zu mal schauen müssen, haben wir die Verbindungen und könnte man das nicht verbessern? Da taucht immer wieder so ein Kurs auf, mal so ein soziale Netzwerkanalyse, Modelle aufzubauen und zu probieren. Aber in den Firmen, meines Wissens, ist das
nichts mehr gehört,
nicht. In deutschen Firmen kamen ja sofort auch Datenschutzüberlegungen rein. Amerikaner haben sich das oft leichter gemacht. Da konnte jeder den anderen irgendwie beurteilen und die Beziehung zu dem und so weiter. Das ist ja bei uns sowieso schon kritisch.
Schwierig.
Ja, aber da glaube ich, an der Stelle ist, aber im Grunde ist es auch ein Instrument, dieses Vernetzte sichtbar zu machen. Ne?
Klar. Ja, und dann quasi irgendwann war dann die Zeit, wo du von Siemens quasi weggegangen bist, hast du schon erwähnt, und Berater geworden bist.
Ja.
Ich glaube, auch einen Teil der Erfahrungen zu Wissensmanagementprozessen in dem Bitkom-Papier mit niedergelegt hast. Da erinnere ich an einige Arbeitskreise. Gibt es auch, glaube ich, noch zum Download im Netz?
Ja, das wird auch sehr viel, oder zumindest die Zahlen, die ich damals noch gekriegt habe, die sind schön angestiegen. War eine schöne Arbeit. Da habe ich im Wesentlichen ja die Erfahrungen von Siemens mitgebracht. Dann haben wir es, da hast du, glaube ich, auch mal mitgebracht, da haben wir zusammen daran gearbeitet. Und für mich selber ist es nach wie vor eine Möglichkeit, sich in diesem Wust von Prozessgruppen, was macht der Wissensarbeiter, was macht der Manager, was muss eigentlich der Wissensmanager, professionelle Wissensmanager machen, was sind das für Prozesse, für Routinen, was gehört da rein, sich da einen Überblick zu verschaffen. Und dann beim Wissensarbeiter gibt es ja hunderte von Dingen und die wieder in Gruppierungen zu bringen, das denke ich, ist für jemanden, der das professionell machen will, sehr hilfreich, dass er da einen Überblick behalten kann und schauen kann, was brauche ich eigentlich. Und ich benutze ja das auch für ein Instrument, das ich in den Beratungsprojekten zuletzt auch noch viel eingesetzt habe, nämlich die Wissensmanagement-Bedarfs- und Zustandsanalyse. Einfach, bevor jemand sagt, wir wollen hier Wissensmanagement einführen, definieren, wer sind die Schlüsselfiguren, die da betroffen sind, sowohl bei den Fachexperten natürlich und den Mitarbeitern, wie auch bei den Supportfunktionen und vom Management. Und mit denen in Interviews erstmal herausarbeiten, was habt ihr eigentlich, was braucht ihr und in welchem Zustand sind diese Dinge.
Quasi so Prozessgruppen als Analyseraster zu verwenden.
Ja. Und muss man natürlich im Gespräch anders aufziehen, aber für mich als Hintergrundhilfe, da so systematisch vorzugehen, war sehr wichtig. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, bei einer klassischen Industriefirma hier in Deutschland, die hatten ein Jahr vorher gerade das Wissensmanagement abgeschafft, das zentrale Team. Geschätzte Leute waren plötzlich nicht mehr gefragt. Und dann hat, wie das immer so ist in Konzernen, an irgendeiner Stelle ist es hochgepoppt, dass jemand gesagt hat, wir brauchen das wieder. Und dann kam ich da rein und habe gesagt, machen wir doch erstmal diese Analyse. Und dann habe ich ihnen auch geraten, nicht bloß aus ihrem Bereich die Leute zu nehmen, sondern wir nehmen ein paar aus den anderen Bereichen, wo ich wusste, da sind noch welche aus dem früheren Wissensmanagement. Es war toll. Es kamen raus 25 Instrumente, brauchen sie unbedingt. Und ich weiß nicht mehr genau, 15 oder was, hatten sie bereits, nur an einer anderen Stelle, nicht bei ihnen. Sie brauchen bloß darüber gehen und es dort zu holen. Und das sind auch so schöne Erkenntnisse, die da rauskommen, dass die oft nicht wissen, was sie selber haben. Ne? Der Klassiker, ja, bei irgendeinem Konzern geht man rein und der eine sagt, wir haben ein ganz tolles Wissensmanagement. Dann fragt man jemand, der ein bisschen woanders sitzt, der kennt das überhaupt nicht. Das, die Erfahrung hat
man aufgemacht. Das ist ja schön in dem Zitat, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, zusammengefasst. Da kann man wahrscheinlich jeden Firmennamen einsetzen.
Das trifft leider auch das Wissensmanagement, dass die oft auch nicht wussten, was sie haben. Ja.
Und das waren dann die Firmen, die du beraten hast, waren alles Industrieunternehmen einer gewissen Größe oder war das auch querbeet? Andere querbeet. Branchen, andere Firmengrößen?
Also das war ja das Tollste an dieser neuen Aufgabe als Berater. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt in Ruhestand bei Siemens und hätte nichts anderes wie diese Firma gekannt, da würde mir wirklich eine Menge abgehen. Plötzlich war da die Welt offen, da war eine Bank dabei und ganz anderes Sicherheitsdenken, viele Sachen, die man sonst gut machen konnte, geht da überhaupt nicht. Dann war eine Designfirma dabei mit ganz kreativen Leuten, die alles ganz locker machen und trotzdem fehlen bestimmte Sachen, war sehr interessant. Dann große Konzerne und Telekommunikationsfirmen und so weiter. Neben diesen Analysen waren noch zwei wichtige Dinge drin, zum Beispiel das Community aufbauen und Community Management. Das ist ja auch weiterhin, denke ich, sehr wichtig für die Firmen. Ja. Da gab es schöne Arbeiten, zum Teil auch Communities und Fachkarriere. Passt ja schön zusammen, Community Management. Wenn ich so eine Landschaft Communities habe, diese Moderatoren da drin, sind das nicht eigentlich die Fachkarriere-Anwärter sozusagen? Passt das nicht sehr gut zusammen? Ne? Oder muss nicht jemand, der in die Fachkarriere geht und ein Wissensgebiet verantwortet, muss der nicht
über eine Community sein Wissen teilen oder
sich da kümmern, dass das so wächst und lebt. Ne? Diese Dinge fand ich sehr interessant. Es waren auch ein paar Leaving Expert Debriefings dabei. Das mache ich immer gern, das ist wirklich interessant.
Viele auch.
Ja. Und da war mir eins dabei, Vorstandsassistentin, und die ging nach USA und die Nachfolgerin sollte das übernehmen und der Vorstandsassistentin, die hat natürlich ein riesiges Beziehungsnetzwerk. Ich hatte schon vorher gesagt, alles, was wir hier im Raum machen, kriegt niemand anders. Das werden wir erstmal entscheiden, was wir damit machen. Und insbesondere diese Beziehungsmatrix, dieses Beziehungsbild werden wir nicht verteilen. Und dann kamen da Storys raus. Zum Beispiel wusste sie, dass die kannte die ganzen Chefsekretärinnen natürlich. Wichtige Beziehung für die Vorstandsassistentin. Mhm. Und die eine hat gesagt, da muss man wissen, dass die mit dem Vorstand eine Beziehung hat, die weit über das Geschäftliche hinausgeht. Wo schreibt man denn sowas hin? Schreibt man am besten gar nicht auf. Ja. Naja, und das sind so interessante Sachen, die aber für die Nachfolger nicht unwichtig sind. Ja. Ne? Und das kann man nur erreichen, wenn man da wirklich eine
Vertrauensverhältnis,
genau, geschützte Atmosphäre herstellt. Bei den Vorlesungen hatte ich Fachhochschulen und Krems und die FOM, das sind dann Schulen, wo die Studenten zahlen und die Uni Augsburg und der LMU, wir haben ja was gemacht, aber Uni Augsburg war der Hauptbaustein. Das war wirklich die schönste, muss ich sagen.
Das war eine Wissensmanagement-Vorlesung?
Immer Wissensmanagement-Vorlesung, ja. Und die Privatuniversitäten, mit der die Studenten bezahlt haben, die haben schon einige Dinge, gerade bei so Wahlfächern. Da wurde schon der Druck gemacht, durchfallen darf da wohl keiner und so weiter und solche Dinge. Fand ich nicht so gut. Und manche Leute kamen einfach, haben ganz klar gesagt, ich möchte die Punkte haben und meine Leistung ist jetzt da nicht so wichtig. Das gefällt einem da nicht so. Aber in der Uni Augsburg, da waren sehr schöne Vorlesungsgruppen dabei. Einmal war es, glaube ich, war sogar die größte, vielleicht 30 Studenten. Und dann haben wir alles auf iVersity gemacht, diese Plattform.
MOOC-Plattform.
Ja, wo man so schön die Vorlesungsinhalte teilen kann und man kann auch Gruppen bilden. Und dann hat gleich ein schlauer Student eine Gruppe, die Pizza-Gruppe, da eingerichtet. Die Vorlesung war immer so zwischen 17 und 21 Uhr, so ein Block, mit großer Pause. Und da konnte sich noch um 17 Uhr in der Pizza-Gruppe eintragen, was man haben will. Und um 19 Uhr wurde die geliefert und gemeinsam Pizza gegessen. Und das war sozusagen sehr praktische Anwendung von Kollaboration.
Und das ging dann über ein Semester oder mehr Semester?
Die Vorlesung war immer ein Semester, ja.
Und was waren da so, was war das Curriculum oder was waren die Schwerpunkte? Was hast du denen beigebracht?
Das gesamte Thema vom Wissen angefangen über die Prozesse zum System, Communities und so weiter. Und dann die Themen da, die ersten drei, vier Vorlesungen, da kamen so richtig schön die Hands-on-Sachen raus, die man machen kann. Und dann ging es aber in dem Bereich, jetzt muss ich das Ganze planen und steuern. Und da ist natürlich jemand, der das gerade erst lernt, schon relativ weit weg, ne? Dass er es erkennt, wenn ich jetzt mal Manager bin, müsste ich eigentlich eine Wissensstrategie machen oder ich müsste mir Metriken überlegen, wie ich das überhaupt messe, was die da machen und wie kriege ich das in den Griff. Und ich müsste die Support-Funktionen verbinden und mich da kümmern. Aber das waren dann die letzten Teile. Und im Grunde war es mein gesamtes Wissensmanagement-Wissen, steckte in der Vorlesung. Und für mich selber war es mein eigenes Wissensmanagement, weil dieser rote Faden war mein eigenes Know-how, mein eigener Wissenskörper sozusagen, den ich da gepflegt habe. Dann kam ja noch das interessante Angebot mit dem Iran und dem 2 Tage Masterclass für KM zu machen dort.
Im Iran?
Im Iran, in Teheran. Und gleichzeitig, ich habe mich ja erkundigt, was ich machen darf von deutscher Restriktionsseite her. Und das Bundesamt für Außenwirtschaft hat mir gesagt, Masterclass kann ich machen.
Gibt es kein Exportverbot für Wissensmanagement?
Aber ich darf Ihnen keine Folien geben.
Was?
Ich darf zwar die Seminar halten, aber ich darf Ihnen keine, weil das ist eine Ressource sozusagen.
Wahnsinn.
Das war natürlich jetzt ein Witz, aber man kann ja kein Seminar halten und sagen, aber Folien, ihr müsst euch alles abfotografieren oder was, ja. Und da dachte ich, wie kann ich denn das lösen, ohne dass ich mich da in die Tinte setze? Und habe dann auf SlideShare die KM Masterclass eingerichtet und festgestellt, das war überhaupt ein toller Schritt, weil jetzt plötzlich haben viele Leute das runtergeladen, ganz andere Leute. Und ich konnte plötzlich selber verfolgen, was interessiert eigentlich zurzeit weltweit von den 6 Themen und das Thema Wissen und Wissensmanagement planen und steuern. Messen, managen, Strategie bilden und so weiter. Genau, das wurde am meisten runtergeladen, ne? Da war der größte Bedarf. Die anderen Sachen, vielleicht noch die Prozesse dann und sowas, aber das war der Kern. Das
konnte ein schöner Indikator.
Eine schöne Statistik da verfolgen. Und
das folgt dem gleichen roten Faden wie die Vorlesung,
ja,
die
ja,
du hier gemacht
ja,
hast,
ja,
nur Englisch dann wahrscheinlich.
Ja, Englisch und etwas konzentriert, aber sonst der gesamte Inhalt. Das war übrigens eine Frage, Also es ist ein großer Wissenskörper, den man selber hat. Ne? Und das kennst du ja auch, man wird irgendwo eingeladen, man möchte jemanden informieren. Man hat verschiedene Kreise, da sitzen Manager, da sitzen Nutzer, da sitzen IT-Experten. Jetzt muss das ein anderer Blickwinkel sein. Und dann hat man einmal Zeit, eine halbe Stunde, und dann hat man einen ganzen Tag Zeit. Jetzt möchte man aus diesem Körper sozusagen möglichst schnell das rausziehen, was genau passt für dieses Auditorium. Das ist ja fast sowas wie bei Maps. Ne? Da möchte ich jetzt rein. Manchmal interessiert mich die Josef-Stehr-Straße hier, genau wo ist der Eingang 4. Manchmal weiß ich sogar, wenn ich einen Nachbar suche, wo ist denn der Eingang hier? Und da möchte man wieder sehen, wo liegt eigentlich Aserbaidschan oder irgendwie sowas.
Reinzoomen und
ja, rauszoomen. In so ein riesigen Ding. Und dann gibt es die Bilder dazu von Streetmaps und so weiter. Und dann haben die Fachexperten da bei diesem Seminar für die Top-Experten, haben die gefragt, wir haben so große Wissenskörper, wie könnte man das so managen, dass man schnell die richtigen Extrakte oder den richtigen Inhalt rauszieht. Ne? So was Ähnliches wie bei Maps. Ne? Ein ungelöstes Problem, würde ich sagen. Das ist schwierig. Ne?
Muss auch auf die Forschungsagenda.
Ja, also ich mache es so, dass ich habe da vielleicht inzwischen 3000 Folien und jedes Mal wird neu herausgefiltert. Und dann wieder Folien teilweise angepasst und dann hat man die wieder, muss man wieder reintun, wo können die jetzt hin und so weiter. Es ist schwierig, ne? Und das jetzt allgemein für alle Themen zu machen, ist wahrscheinlich.
Ja, auch der Abstraktionsgrad, ne? Manchmal hat man ein Thema in 10 Folien dargestellt, manchmal braucht man nur eine Folie, die es zusammenfasst, manchmal ist es nur ein Spiegelstrich auf einer Folie. Also eigentlich genau dieses Abstrahieren und Detaillieren.
Und dann ist eine gute Vorlesung oder ein gutes Seminar ist ja immer so eine Mischung aus so Strukturen, die man den Leuten zum Überblick gibt. So hängt das zusammen, das sind die Bausteine, das sind die Prozesse. Und dann aber Storys dran. Ne? Und dann haben wir das so und so gemacht und die Firma ist da völlig auf die Nase gefallen und das haben die sehr gut gemacht. Jetzt sind plötzlich so Geschichten hängen da dran als Fleisch. Und dann wollen die Leute auch mal einfach Statistiken haben, schöne Aussagen. Die Firma Noko kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
Nick Milton.
Genau, die machen ja immer schöne Sachen da, die verfolge ich gerne, was die so diskutieren. Und die haben dann mal wieder so eine Umfrage gemacht, wie groß sind die Community Support Organisationen abhängig von der Community Größe. Ne? Ja, und dann kriegt man raus, man braucht 1,5 Fulltime Employees typischerweise für, weiß nicht mehr, 200 Mitglieder, irgendwie sowas. Das sind ja ganz
Daumenregeln quasi.
Gute Fakten und Zahlen. Ne? Und die drei Sachen zusammen, Fakten, Geschichten und Strukturen. Ich denke, das ist das Material, was den Leuten am besten sowas rüberbringt. Ne? Und das muss man jetzt noch anpassen und mischen, so wie es die Leute brauchen. Ne?
Ich glaube, die Amerikaner ein bisschen den Vorteil haben, dass in Lehrbüchern und so Sachen mehr so aufgebaut, also so balancierter. Ich finde immer in deutschen Lehrbüchern ist meiste Theorie sehr ausgeprägt. Geschichten gilt dann vielleicht manchmal schon als unwissenschaftlich.
Die kleinen Kästen, die kleinen Einräumungen, wo dann plötzlich eine kleine Story steht, ist aber gut. Da kann man sich auch vieles schneller vorstellen und merken. Und eine zweite Frage, die vielleicht da dran hängt von den Top-Experten. Es gibt ein paar Strukturen, allgemeine Strukturen, wie zum Beispiel Prozessmodelle, sind da sehr schön. Da kann man sich schon was vorstellen, da kann man viel dranhängen. Da hängen Rollen dran und Wissen, das ich brauche, und Instrumente und Ressourcen und so weiter. Das ist eine Struktur, da kann man viel machen damit. Gibt es andere Strukturen, die man so im Allgemeinen brauchen kann? Ne? Dann gibt es vielleicht noch die Aufbaustrukturen, die sind aber schon sehr vielfältig. System, die Komponenten, wie hängt das zusammen und so weiter. Und da an der Stelle wird es auch so schwer eigentlich. Ne? Und da noch so Strukturierungshilfen zu bringen, das braucht ja jeder, der Begriffsstruktur macht. Ne? Da geht es ja schon los. Ontologien und diese ganzen Sachen da, die helfen aber große, komplexe Räume.
Ja, das sieht man ja bis heute in den sozialen Medien, dass oft, sagen wir mal, so ein Wiki, das wird den Leuten hingestellt und das ist ja das Paradebeispiel eines weißen Blatts.
Ja.
Und meist gibt es schon gar keine Hilfestellung mehr, welche Strukturen, welche Schlagworte, welche Kategorien wären denn sinnvoll? Wie gestalte ich eine Startseite? Ja. So genau die Hilfestellungen, die man bräuchte eigentlich noch. Oder auch ganz klassisch Dateilaufwerk. Wie strukturiere ich die Ablage meiner vielen tausend PDFs, dass ich da irgendwann mal was wiederfinde beispielsweise.
Das kann man immer wachsen sehen und irgendwann ist der Dschungel da.
Genau, dass man schreit nach der Suchmaschine, die das Problem löst.
Ein paar gibt es noch, die sich auskennen und der Rest stöhnt schon, wenn er da rein soll. Ne?
Ja.
Und das überhaupt das Ablegen, in das Kodifizieren und Ablegen und meinen, jetzt habe ich mein Wissen abgeliefert. Das ist eine alte Baustelle im Wissensmanagement. Da gab es so eine schöne Untersuchung von der Weltbank, wie viele PDFs werden eigentlich angeschaut, die da abgelegt wurden. Und die Kurve ist entsetzlich. Ne? Das ist ein riesiger Peak bei Null und dann geht es runter. Und die wirklich oft angeschaut werden, sind ganz wenige. Ganz wenige. Und der Schluss daraus, den da in der Diskussion dann kam, der war schon schön, dass man eigentlich, wenn man so ein Dokument macht, erstmal identifizieren muss, wer ist meine Community, wer soll das überhaupt anschauen und dann mit denen reden, was würdet ihr in so einem Dokument suchen? Und dann ist man eher auf dem Zweig, dass Leute sagen, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Ne? Erinnerst du dich an den GFWM-Blog?
Ja.
Zum Prozesssystematik?
Mhm, richtig, ja.
Das sehe ich da eines Tages, hat der Simon Dückert da so eine Gurkenbrot-Argumentation gemacht. Erst kommt so eine nahrhafte Brotscheibe und dann kommt eine saure Gurke. Und dann hat er eben gesagt, das ist alles eigentlich doch nicht so besonders gut und so weiter. Dann gibt es da und dort Probleme. Und bei diesen Dingen, wenn man da erst sich einlässt drauf, kommt die große Entscheidung, will ich jetzt da was Gescheites antworten? Dann schwant einem schon, das geht nicht mit einer halben Stunde. Dann muss man sich das gescheit überlegen und steckt Arbeit rein für ihr, für wen? Für irgendeine große oder kleine Gruppe, man weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, stecke ich jetzt da Arbeit rein? Na gut, ich habe mich hingesetzt und da eine Erwiderung gemacht, lange. Und später immer wieder mal reingeschaut. Und jetzt zuletzt habe ich gesehen, es ist ins Archiv gewandert. Das war 2007, war das
übrigens. Richtig, ja.
Und zuletzt hat es 8600 Aufrufe. Also das kann man nur unterschätzen. Man denkt sich vielleicht an das 12 Leute an. Oder wen interessiert das überhaupt nicht?
Und ja, so dieser berühmte Longtail über die Zeit. Gibt es dann doch viele, die darauf stoßen. Ja.
Und eine andere Sache war ja noch der Twitter-Eklat bei Vimip. Bin ich ja nicht mehr dazu gekommen, wo ich selber viel gelernt habe, dass ja Leute ganz verschiedene Arten haben, ihre Erkenntnisse in so einer Veranstaltung festzuhalten. Manche schreiben das in den Rechner, vielleicht in eine Mindmap oder sonst was rein. Andere schreiben aber gleich für ihr Netzwerk rein und schreiben gleich kleine Tweets zu allen Erkenntnissen. Und das hat jemand gemacht da beim Vimip-Treffen, ohne das zu sagen, weil das für ihn selbstverständlich war. Und jetzt kam von einem Mitglied, nachdem das ja jetzt, das ist sowieso eine erstaunliche Übereinstimmung, dass sich die Leute da treffen und plötzlich das Gefühl haben, wir sind unter uns und reden was und es kann ruhig offen sein, es kann ja nichts passieren. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand seinen Chef oder seinen Sicherheitsbeauftragten neben sich hätte, würde sicher vieles nicht sagen. Ne? Aber so sagt man, kann man über die eigenen Lösungen auch mal schimpfen und oder Pläne diskutieren, gerade weil man ja von den anderen auch was hören möchte. Und da hat ihm einer gesagt, wir führen jetzt demnächst dann das SharePoint ein. Der Tweet ging raus und dann haben ihm Kollegen am nächsten Tag gesagt, du hast doch da gesagt, dass wir SharePoint einführen. Interessant, gell? Mhm. Der hat so einen Schreck gekriegt. Im Grunde,
weil ihm das nicht klar war.
Ja, im Grunde war es der Schreck vor dem eigenen Management wahrscheinlich, dass er gleich aus der Community ausgetreten ist, hat sich so gleich abgemeldet, furchtbar aufgeregt. Und wir haben dann erst versucht rauszukriegen, was ist da eigentlich passiert. Ne? Derjenige, der es gemacht hat, der hat das einfach selbstverständlich betrachtet, hat seine Gruppe informiert und noch seine anderen Follower, er hat vielleicht so 80 oder 100 gehabt da. Aber im Grunde ist jetzt der kleine Raum, in dem man da so sich austauscht, plötzlich nach außen offen gewesen. Ne? Und dann musste man erst eine Regel in Wimig definieren. Man kann vorher sagen, was ich jetzt sage, bleibt in dem Raum, darf so nicht rein.
Vertrauensstufen quasi.
Genau, ja. Und sowas, solche Dinge einrichten. Ja, aber das ist eine Folge der sozialen Medien. Ja,
Licht und Schatten.
Ja, weil andererseits, dass die Leute gehen ja sowieso in ihre Gruppen, dann in ihre Firma und erzählen das in der Gruppe weiter. Ist ja klar. Ne? Eigentlich passiert das sowieso nur etwas versetzt und nicht schriftlich.
Nicht schriftlich und es hat einen anderen Skalierungseffekt. Also wenn ich Mund-zu-Mund-Propaganda einzelne Leute sich Sachen weiter erzählen, dann geht es halt nicht so in die Breite. Ja. Als wenn es potenziell die ganze Welt oder alle, die am Internet angeschlossen sind, lesen können. Und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es Leute mitbekommen, die es vielleicht nicht bekommen sollten. Ja, schön. Vielleicht so nach hinten raus, wenn du rückblickst auf deine ganze Historie, die ja jetzt doch ein ganzes Stück länger ist als 20 Jahre im Wissensmanagement, was würdest du sagen, sind aus deiner Sicht die Lessons learned? Also was sind Dinge, die du, gibt ja nach wie vor Leute, die heute erst einsteigen mit dem Thema, was würdest du denen mitgeben?
Also für mich ist das Zusammenarbeiten in lockeren, selbstorganisierten Netzwerken. Das war eine Erfahrung, die ich sehr schätze und die immer noch Spaß macht. Communities, ne? Austausch und Unterstützung. Wie führt man sowas als Moderatorenteam? Wie macht man das? Da kann es natürlich schon zu Problemen kommen, wenn da mal unangenehme Leute auftauchen. Wie kriegt man die wieder raus und so weiter? Dieses Community-Denken, denke ich, ist etwas, was über lange Zeit hin und das denke ich, ist auch ein wesentlicher Beitrag von Wissensmanagement, der da gekommen ist. Was für mich weiter, glaube ich, für jemanden, der in das Thema rein will, wichtig ist, dass er versteht, dass Wissen in den drei Säulen drin ist. in den Köpfen, in den Gruppen, in den Informationen. Und erst wenn man die drei zusammenbringt und optimiert, dann macht man eigentlich Wissensmanagement und alles andere sind Fragmente. Und diese Fragmentierung und möglicherweise Konkurrenzhaltung gegeneinander, das ist die größte Gefahr fürs Wissensmanagement, dass man jemanden, der da rein will, unbedingt vermeiden, die Leute zusammenbringen, an den Tisch bringen, gemeinsam machen, spielt da wieder ganz wesentlich rein. Und natürlich jetzt die ganzen neuen Dinge, die ständig auf den Tisch kommen, Big Data, was zuletzt dann Industrie 4.0, Digitalisierung, ist das jetzt ganz was anderes oder ist das nicht zum Teil wieder Wissensmanagement nur unter einem anderen Blickwinkel? Und wie kann ich das erklären und ohne jetzt sozusagen immer rechthaberisch sagen, ihr macht ja doch bloß wieder Wissensmanagement, sondern das Einbauen, miteinander verknüpfen, auch Wissensmanagement selber in eine neue Richtung entwickeln, das sind, glaube ich, Herausforderungen für jemanden, der da reingeht. Also die neuen Strömungen sehr gut verfolgen und immer wieder zusammenbringen, was hat das mit Wissen zu tun und wie bringe ich das wieder mit dem, was wir schon haben, zusammen und schmeiße nicht irgendwas raus, was noch sehr gut gebraucht wird. Und sei es bloß das Team-Debriefing oder irgendwie sowas, wo plötzlich Leute meinen, jetzt ist Digitalisierung, jetzt brauche ich das nicht mehr und wertvollstes Wissen da verloren geht wieder. Ne?
Also würdest du sagen, das Wissensmanagement wird uns wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre noch erhalten bleiben, trotz aller Abgesänge?
20 Jahre reichen da nicht. Es ist im menschlichen Handeln und im menschlichen Dasein so im Zentrum. Wir machen uns das Bild von der Welt, machen wir uns. Das ist unser Wissen. Wir machen uns da selber ein Bild. Und mit diesem Modell arbeiten wir. Und wenn man jetzt diese Bilder zusammenbringen will und kooperieren lassen oder die Leute, die da arbeiten, auf Basis dieser Bilder, dann ist man schon mittendrin. Und das wird nicht aufhören. Das kann man sicher immer besser machen.
Du wirst dem Thema Wissensmanagement noch erhalten bleiben oder denkst du?
Sicher. Also es gibt einige Netzwerke, die ich gern verfolgen, wie schon vorher erzählt. Da LinkedIn gibt es ein paar, wo ich ab und zu auch mal wieder mitmische und WIMIP unterstütze ich natürlich noch aus dem Hintergrund mehr. Aber sonst ist es auch schön, als Pensionär anderen Hobbys nachzugehen.
Das glaube ich sofort, ja. Ja, schön. Da möchte ich jetzt am Ende die Gelegenheit nochmal nutzen, dir auf jeden Fall im Namen wahrscheinlich auch der ganzen Community zu danken, weil du ja schon in den letzten 20, 25 Jahren zu den Leuten gehörst, die wirklich essentielle Teile zum Wissensmanagement beigetragen hast. Ich natürlich hoffe, dass da auch noch einige vielleicht kommen. Also vielen herzlichen Dank an der Stelle.
Ja, ich sage danke fürs Interesse und für die Gelegenheit, hier ein großes Bild mir selber zu machen, was ich da eigentlich gemacht habe, was da gelaufen ist und was noch läuft. Das ist ja fast sowas wie ein Leaving Expert Briefing.
Könnte man schon sagen. Expert Debriefing ja, Leaving hoffentlich noch nicht.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und widmen uns dem Mittagessen. Danke dir, Josef, für die Zeit.